Und in dieser Funktion, dort bin ich Professorin für Erziehungswissenschaften, insbesondere für Sozialpädagogik und Berufspädagogik, und forsche schon seit, ich weiß gar nicht, bestimmt 40 Jahren im Bereich dessen, was wir Jugendberufshilfe, berufliche Bildung für als benachteiligt geltende junge Menschen nennen. In dem Zusammenhang habe ich dann auch eine kleine Befragung von 6 Jugendberufsagenturen durchführen können im Rahmen meines Forschungssemesters im letzten Sommer. Und da war auch eine Frage, wie können denn Jugendberufsagenturen dazu beitragen, dass wir die Ausbildungsgarantie umsetzen können. Und ich bin jetzt sehr, sehr gern der Einladung gefolgt, Ihnen meine Befunde vorzutragen, die, das stelle ich aber direkt vorweg, nicht im Saarland gewonnen wurden. Mich freut auch, dass dann hier die Vertretungen aus dem Saarland sehr zahlreich sind, und da wird nochmal die Aufgabe, die Sie mitgegeben haben, auch nochmal bedeutsamer, denn die Frage ist, ob das, was ich Ihnen hier vortrage, für das Saarland relevant ist oder nicht und was Sie damit machen können. Ich habe jetzt fast oder exakt eine Stunde und 10 Minuten Zeit. Und wir wissen alle aus lernpsychologischen Untersuchungen, dass das eigentlich viel zu lang ist für einen Vortrag. Dass es unglaublich schwer ist, so lange zuzuhören. Deshalb ist mein Vorgehen das folgende: Ihnen erstmal zu sagen, es kommt viel auf Sie zu, aber es sieht mehr aus, als es ist. Also, ich habe das sehr kleinschrittig gegliedert, um nach jedem Punkt eine Pause zu machen und Sie einzuladen, Verständnisfragen zu stellen. Mit dem Verständnis fangen wir auch an, also was heißt eigentlich Ausbildungsgarantie, wo kommt das her und welche ordnungspolitischen Konsequenzen für die duale Berufsausbildung sind denn damit verbunden? Das wird der zweite Punkt sein. Und um diesen ordnungspolitischen Konsequenzen zu begegnen, schlage ich die Jugendberufsagenturen vor, übrigens gemeinsam mit Frank Neises, der die Servicestelle Jugendberufsagenturen beim Bundesinstitut für Berufsbildung leitet. Ich nehme an, dass einzelne von Ihnen den vielleicht kennen. Ich habe mich auch informiert, es gibt ja einige Jugendberufsagenturen im Saarland, da müsste Ihnen eigentlich Frank Neises irgendwann mal begegnet sein. Ich sehe da ein Lächeln, war das bei Ihnen so? Die Dame hinter Ihnen strahlt so. Ja.
Also ich bin mit der Beispiel des Jugendmigrationsdienstes und ich feiere also diese Veranstaltung des Landstrahlings.
Ach so, aber nicht wegen Frank Neises, sonst hätte ich Ihnen das auch nicht. Nein, das ist doch gut. Ja? Und damit Sie, auch die vielleicht da noch nicht so informiert sind, wissen, was eine Jugendberufsagentur ist und wie die gegenwärtige Entwicklung aussieht, werde ich Ihnen das im dritten Punkt erläutern. Die Zielsetzungen von Jugendberufsagenturen, nämlich rechtskreisübergreifend zusammenzuarbeiten, um Hilfen wie aus einer Hand, in Klammern, wie auch alle unter einem Dach zu organisieren, wird der Punkt 4 sein. Die daraus resultierenden Aufgaben von Jugendberufsagenturen 5. Und dann kommt sechstens die Vorstellung einiger empirischer Einblicke, nämlich wie können Jugendberufsagenturen zur Umsetzung der Ausbildungsgarantie beitragen. Welche Gelingensbedingungen sind dazu zumindest nach meinen Forschungsergebnissen notwendig? Und dann im Sinne von Fazit, darauf werde ich hinauslaufen, Jugendberufsagentur als bedeutsame Akteurin bei der Umsetzung der Ausbildungsgarantie. Und ich hoffe, dass insbesondere bei den empirischen Einblicken und Gelingensbedingungen auch ganz viele Fragen bei Ihnen auftauchen. Damit komme ich zu dem Verständnis der Ausbildungsgarantie. Das geht auf den Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung zurück, wo wortwörtlich steht, und das ist sehr voraussetzungsvoll, die allen Jugendlichen einen Zugang zu einer, jetzt kommt's, vollqualifizierenden Berufsausbildung ermöglicht und dies stets vorrangig im Betrieb um das duale Ausbildungsprinzip aufrechtzuerhalten. Es steht auch im Koalitionsvertrag, dass die vorhandenen Instrumente der Ausbildungsförderung dazu genutzt werden sollen und auch ausgebaut werden sollen. Und jetzt kommt der zentrale Punkt.
Sie sind aber ganz schön Kästchen.
Jetzt kommt der zentrale Punkt, dass nämlich in Regionen mit erheblicher Unterversorgung an Ausbildungsplätzen bedarfsgerecht außerbetriebliche Ausbildungsangebote in enger Absprache mit den Sozialpartnern gemacht werden sollen. Damit ist die bisherige Förderlogik der Bundesagentur für Arbeit und auch der Arbeitsverwaltung, nämlich nur junge Menschen zu fördern, die in irgendeiner Weise ein Defizit aufweisen, ein persönliches Defizit ausweisen, was ja in der Regel mit dem Etikett der fehlenden Ausbildungsreife belegt ist, aufgegeben und allen jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, eine außerbetriebliche Ausbildung zu absolvieren. Das ist in Artikel 3 Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsbereitschaft erfolgt, wo der Personenkreis der förderungsberechtigten jungen Menschen für eine außerbetriebliche Berufsausbildung erweitert wurde. Ich habe Ihnen mal den Originalwortlaut mitgebracht, weil der auch nochmal zeigt, wie hoch die Hürden sind, die die Jugendlichen nehmen müssen. Förderungsberechtigt sind auch junge Menschen, die hinreichende Bewerbungsbemühungen nachgewiesen sowie Angebote der Berufsberatung wahrgenommen haben und bei denen ungeachtet der Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit die Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung auch mit ausbildungsfördernden Leistungen nach diesem Buch, das ist das Sozialgesetzbuch 3, nicht zu erwarten ist, wenn Sie in einer Region wohnen, in der die Agenturen für Arbeit unter Einbindung der Sozialpartner eine erhebliche Unterversorgung an Ausbildungsplätzen festgestellt haben. Ich finde, dieser Gesetzestext zeigt schon, welche Manschetten die Bundesregierung hatte, die Ausbildungsgarantie einzuführen. Da sind also so viele Bedingungen dran geknüpft, die erfüllt werden müssen, zumindest nach diesem Gesetz. Wie die Praxis es löst, ist eine andere Frage. Damit bloß die Ausbildungsgarantie auch nicht in den bildungspolitischen Konflikt gerät, denn, damit komme ich schon zum zweiten Punkt, es ist schon so, dass daran ordnungspolitische Konsequenzen bedeutsamer Art geknüpft sind. Es ist nämlich übrigens das zweite Mal. Das erste Mal wurde auch die marktwirtschaftliche Steuerung des Zugangs zu einer dualen Berufsausbildung Anfang der 1980er Jahre aufgegeben, als nämlich damals nach der Wiedervereinigung die 90er Jahre aufgegeben, als nach der Wiedervereinigung in den ostdeutschen Bundesländern weder Ausbildungsbetriebe noch Ausbildungsplätze vorhanden waren. Da wurden auch die sogenannten Marktbenachteiligten eingezogen und genau diesen Schritt ist man jetzt gegangen und hat die duale Zugangssteuerung ergänzt, um, wie die Menschen im Bundesinstitut für Berufsbildung das nennen, um eine regelgeleitete Zugangssteuerung. Die selbstverständlich, und da können Sie das nochmal sehen, bildungspolitisch heftig umstritten ist. So hat die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Zitat, wortwörtlich gesagt, das ist ein falsches Signal, indem sie einen Rückzug der Jugendlichen auf ein enges Spektrum von Wunschberufen Vorschub leistet, statt sie zu motivieren, sich auf die vielfältigen offenen Plätze in Ausbildungsbetrieben zu bewerben. Also, da steckt der Gedanke hinter, Leute, ihr müsst euch nur anstrengen, die jungen Leute so beruflich zu orientieren, dass sie in die bei uns offenen Ausbildungsplätze kommen. Und deshalb ist die Ausbildungsgarantie der falsche Weg. Die Gegenposition ist klar, Deutscher Gewerkschaftsbund. Unternehmen werden damit aus ihrer Verantwortung entlassen, Ausbildungsplätze anzubieten. Und im Weiteren hat der DGB auch sehr stark die Berufswahlfreiheit nochmal betont, die eben auch entsprechende Verhältnisse voraussetzt, dass nämlich genug Ausbildungsplätze vorhanden sind, damit junge Menschen überhaupt eine Berufswahl haben. Dennoch kann man ja nicht leugnen, dass sich in diesen ordnungspolitischen Konsequenzen für eine Ausbildungsgarantie ein deutliches Spannungsfeld zeigt zwischen den Interessen der Betriebe an qualifizierten Fachkräften auf der einen und der Berufswahlfreiheit der jungen Menschen auf der anderen Seite. Das Bundesinstitut für Berufsbildung nennt das sogenannte Passungsprobleme. Dennoch, wie gesagt, besteht dieses Spannungsfeld und es ist die Frage, wer könnte denn dazu beitragen, dieses Spannungsfeld zu klären. Wer ist die neutrale Stelle, die wie in dem Gesetzestext verlangt, die Interessen der Sozialpartner mit dem regionalen Ausbildungsplatzangebot plus den Nachweisen, dass die jungen Menschen sich genug bemüht haben bei ihren Bewerbungen, das alles zu leisten vermögen mag, oder anders formuliert, wo ist denn der Ort für das Matching zwischen den jugendlichen Berufswünschen und dem Fachkräftebedarf, der, Klammer auf, Sozialwirtschaft, Klammer zu. Das habe ich auch nochmal mit Absicht ergänzt, weil in meinen Interviews auch betont wurde, es wird zu wenig die Sozialwirtschaft in den Blick genommen, obwohl wir da ja nachweislich in den pädagogischen Berufen und in den Pflegeberufen den höchsten Fachkräftebedarf haben. Ich halte mal inne, wie angekündigt, das ist also der ordnungspolitische Rahmen, in dem sich die Ausbildungsgarantie bewegt. Und Sie erahnen schon, die Jugendberufsagentur wird die Lösung sein, die ich Ihnen anbieten möchte, um diese neutrale Stelle zu sein. Gibt es dennoch schon Fragen oder Verständnisfragen zu dem, was ich bisher vorgetragen habe? Bitte? Alles gut? Was fordert Sie zu dem Lächeln heraus? Okay. Dann komme ich zu den Jugendberufsagenturen. Verständnis von und Daten. Entscheidend ist, dass keine neue Behörde damit entstehen soll, sondern Jugendberufsagenturen werden definiert als freiwillige, rechtskreisübergreifende Kooperation zwischen mindestens den drei Partnern Jobcentern, Jugendamt bzw. öffentlichen Träger der Jugendhilfe und Agentur für Arbeit. Teilweise ist auch das Sozialamt über das SGB 9 und SGB 12, teilweise auch andere Träger der Leistung der Rehabilitation beteiligt. Bestenfalls sollten diese im Übrigen auch beteiligt sein. Es ist der Minimalkonsens mit diesen dreien. Aber es sind insbesondere auch junge Menschen, denen eine Behinderung attestiert wurde, die durch das Selektionssystem des dualen Systems fallen. Die meisten von ihnen werden nachweislich in Sondersysteme verwiesen, ohne dass ihnen Zugang zu einer regulären Ausbildung gewährt wird. Und deshalb ist das letztendlich auch zu fordern, dass die Träger von SGB 9 mindestens auch bei den Jugendberufsagenturen beteiligt sind. In Berlin zum Beispiel sind sie das auch, es gibt noch einige weitere, ich werde Ihnen das gleich auch in Zitaten zeigen. Aber das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, dass sich die beteiligten Partner im Rahmen ihrer Zuständigkeiten dauerhaft und strukturiert um junge Menschen oder mindestens eine gemeinsame Zielgruppe aus dem Personenkreis junger Menschen kümmern und die Art und den Umfang ihrer Kooperation verbindlich vereinbart haben. Das ist sozusagen der Minimalkonsens, der die Servicestelle Jugendberufsagentur, den Sie in Ihren Forschungen herausgearbeitet haben, in den Daten, die Sie da gestellt haben. Denn die Landschaft der Jugendberufsagenturen ist außerordentlich heterogen. Und deshalb ist es schwierig, da auch so einen Minimalkonsens zu finden. 2021, aktuellere Zahlen, ich habe Frank Neises nochmal gefragt, liegen aktuell nicht vor. Gibt es bundesweit 353 Jugendberufsagenturen, die sich auf 348 Kommunen verteilen. Das heißt, wir haben immer noch einzelne Kommunen bundesweit, die ohne eine Jugendberufsagentur dastehen. 89% dieser Jugendberufsagenturen sind jeweils in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt tätig. Die anderen umfassen mehrere Landkreise bzw. mehrere kreisfreie Städte. Auch das ist die Unterschiedlichkeit, die sich da bereits andeutet. 97% richten sich mindestens an junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren. Ich habe aber auch eine interviewt, die gesagt hat, wir gehen bis zu 27 Jahren, weil auch dann noch viele junge Menschen nicht beruflich orientiert sind und individuelle Beratung und Unterstützung brauchen. Aber immerhin, der Großteil geht immerhin bis zu 24. Knapp 93% richten sich an alle jungen Menschen und nicht nur an bestimmte Teilgruppen. Aber, und jetzt kommt's, was dann doch sehr kritische Perspektiven auf dieses Konstrukt wirft. Nur rund 44% der Jugendberufsagenturen haben überhaupt gemeinsame Kontaktdaten, zumeist eine Website. Und gleichermaßen wenige, ich springe jetzt eins weiter, haben eine gemeinsame Anlaufstelle. 83% haben zumindest irgendwo eine Anlaufstelle. Das heißt, wir haben auch Jugendberufsagenturen, die komplett online arbeiten und wo junge Menschen überhaupt gar keine Anlaufstelle haben. Sie sehen, die bisherige Landschaft ist nach den Untersuchungen der Serviceagentur ausgesprochen heterogen und eben auch, was die Grundidee der Jugendberufsagentur angeht. Also da sind mindestens drei Behörden, die sich committen, zusammenzuarbeiten und individualisierte Hilfen wie aus einer Hand zu leisten, noch viel zu erledigen ist. Ich weiß nicht, wie Ihr Stand hier im Saarland ist. Vielleicht kommen wir dann gleich bei der Impuls-Session darauf. Oder möchte vielleicht jemand jetzt schon dazu etwas sagen? Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Aber Sie hätten auch aufspringen können und sagen, Frau Enkober, wir sind eine Jugendberufsagentur, die gibt es bei uns, die gehört zu den 43%. Ja, jetzt habe ich Sie provoziert.
Ich habe es nicht ganz mitbekommen, aber ich bin ein bisschen verwirrt. Sie sagten, so und so viel Prozent der JBAs arbeiten online.
Wenn Sie, das war ein Rückschluss. Wenn Sie diese Daten sehen, nur 83%, ich sag mal nur 83%, haben eine Anlaufstelle, wo die jungen Menschen hingehen können, dann stellt sich ja die Frage, was machen die anderen 17%? Die haben ein reines Online-Angebot. Das war das, was ich gesagt habe. Danke, dass Sie rückgefragt haben. Weil ich drücke mich auch manchmal schlecht aus. Das sagen die Studierenden auch oft. Echt. Deshalb fragen Sie mich, sonst bleibt was falsch hängen. Vielen Dank. Ja. Ihren Namen habe ich schon wieder vergessen.
Ja, Astrid Kleinalbach, ich habe die Nachfrage, ist in Ihren Zahlen, sind da auch die Konstrukte mit enthalten bei optierenden Kommunen, die den Titel unter Umständen nicht
benutzen. Die sind auf jeden Fall enthalten in dieser Studie, die Jugendberufsagenturen, wo die Jobcenter von optierenden Kommunen getragen werden, selbstverständlich. Und ich habe auch Frank Neises gefragt, ob es da Unterschiede in deren Erhebungen gegeben hat, und die gab es nicht. Fand ich auch eine interessante Frage, aber gab es nicht. Übrigens, am Ende gibt es eine Literaturliste, diese Untersuchung steht online, die können Sie sich gut angucken. Die finde ich auch sehr gut gemacht, das Bundesinstitut für Berufsbildung. Bitte schön.
Also ich wollte noch anmerken, dass wir hier mit tatsächlich für den 43%.
Danke. Das habe ich jetzt gehofft und dass das kommt. Vielen, vielen Dank und ja, es kann Sie ja auch mit Stolz erfüllen, oder? Ich habe Ihnen jetzt, was die Zielsetzungen angeht, eine Grafik mitgebracht von Frank Neises, die ist nicht von mir, nämlich die aus meiner Sicht sehr eindrucksvoll illustriert, wie nötig die Jugendberufsagenturen sind. Wir haben gerade im Übergang Schule-Beruf verschiedene Gesetze, die da relevant sind, die Ihnen, denke ich, hinlänglich bekannt sind. Ich nenne sie trotzdem mal SGB 2, 3, 8 und eben 9. Und daneben gibt es noch diverse Programme von Bund und Ländern, schulische Bildungsgänge, BVJ, BGJ und wie sie auch alle heißen müssen, je nach Bundesland unterschiedlich. Wir sprechen deshalb auch von einem Förderdschungel, auf den junge Menschen stoßen, wenn sie die allgemeinbildende Schule verlassen und überlegen, was sie machen wollen. Wenn sie Glück haben, münden sie in ein Studium, duales oder Vollzeitstudium, oder kommen irgendwie in eine Ausbildung, betrieblich, schulisch, außerbetrieblich, aber viele bleiben auch auf diesem Weg hängen. An der Stelle mal die Zahl: Wer in diesen Übergangsbereich des Förderdschungels mündet, sprich in eine der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, die wir haben, sind nach den Daten des Deutschen Jugendinstituts nach 4 Jahren, meine Damen und Herren, immer noch 20% dieser jungen Menschen ohne einen Ausbildungsabschluss. Und viele derjenigen, die in Ausbildung vermittelt werden, aus den Maßnahmen heraus, auch weil Träger Vermittlungserfolge der Bundesagentur für Arbeit oder der Arbeitsverwaltung nachweisen müssen, werden häufig in Betriebe und Berufe vermittelt, wo dann wieder die Abbruchquoten sehr hoch sind. Mit anderen Worten, der Übergangsbereich ist als hochproblematisch einzuschätzen und muss dringend auch systematisiert werden, wo auch im Sinne der Ausbildungsgarantie die Jugendberufsagenturen deutlich zu beitragen könnten, dass nämlich genau diese verschiedenen Gesetzeszuständigkeiten und Bund-Länder-Programme in der Jugendberufsagentur zusammengeführt werden und zu Hilfen aus einer Hand unter einem Dach, wie es immer so schön heißt, zusammengeführt werden. Und dementsprechend sind auch die Aufgaben von Jugendberufsagenturen: Sie sollen die Übergänge begleiten und auch das Matching zwischen Interessen der jungen Menschen und Betriebe stärken. Und das rechtskreisübergreifend. Es sollen alle Jugendlichen erreicht und unterstützt werden, auch jene, die institutionell schlecht erreichbar sind oder auch einen Fluchthintergrund haben. Sie werden die aktuellen Zahlen, die der Datenreport des Bundesinstituts für Berufsbildung letztes Jahr veröffentlicht hat, vermerkt haben: 17,5% derjenigen zwischen 20 und 34 Jahren sind ohne einen Berufsabschluss. Das sind weit über 2 Millionen junge Menschen. Und deshalb müsste versucht werden, alle jungen Leute zu erreichen, auch durch die Jugendberufsagenturen, durch aufsuchende niederschwellige Arbeit, die hier übrigens in Saarbrücken geleistet wird. Ich habe es mir angeguckt. Aber das ist auch eine Aufgabe. Und es geht um Teilhabe an regulären Angeboten der beruflichen Bildung, wie es ja auch in der Ausbildungsgarantie heißt. Nicht an Sondersystemen, sondern eine voll qualifizierende Berufsausbildung. Eigentlich sind die § 66 Berufsbildungsgesetz Ausbildungsberufe damit ausgenommen. Das sind ja die Fachwerker, FachpraktikerInnen-Ausbildungen, die gezielt für junge Menschen mit Behinderungen sind. Dennoch werden die immer noch mit einbezogen. Das ist auch immer wieder ein Konflikt, auch teilweise im Bundesinstitut für Berufsbildung. Aber es geht vor allen Dingen um die regulären Angebote der beruflichen Bildung, wo Jugendberufsagenturen vermitteln sollen. Und sie sollen auch dazu beitragen, Abschlüsse und Anschlüsse zu sichern. Durch Berufsorientierung, assistierte Berufsausbildung, auch für junge Menschen mit Behinderungen, Berufsausbildungsbeihilfe oder Budget für Ausbildung, übrigens kaum genutzt. Und es geht um individuelle, integrierte Hilfen, die gewährleistet werden sollen durch kollegiale Fallberatung in den Jugendberufsagenturen, um die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit so zu sichern, dass Hilfen wie aus einer Hand entstehen. Das ist die Programmatik. Es wird auch programmatisch, ich habe das nicht aufgeschrieben, dachte ich eben im Zug, hätte ich schon mal machen können. Programmatisch wird immer gesagt, Jugendberufsagentur als kommunale Verantwortungsgemeinschaft. Da wird schon der Kopf geschüttelt. Aber so wünscht sich das die Politik und auch die Servicestelle Jugendberufsagenturen. Und von diesem Idealzustand ausgehend habe ich auch meine empirischen Untersuchungen durchgeführt in 6, wie gesagt, Jugendberufsagenturen, die ich gemeinsam mit Frank Kneises aufgrund seiner viel besseren Kenntnis der Landschaft ausgewählt habe im Hinblick auf Good Practice. Und Good Practice war, dass alle Behörden in einem Haus sind, alle Behörden gleichermaßen beteiligt, also Jobcenter, Jugendamt und Agentur für Arbeit. Und es auch eine gemeinsame Anlaufstelle in dem Haus gibt. Das waren die Kriterien für Good Practice. Und ich kann Ihnen versichern, ich wüsste jetzt nicht, wo sich Ihre Jugendberufsagenturen einordnen. Ich kann nur sagen, sie wurden mir nicht genannt. Aber es ist... Es sind auch 6 verschiedene Bundesländer, es sind 6 ganz unterschiedliche Bundesländer, es sind auch Stadt-Land-Ansiedlungen der Jugendberufsagenturen. Also wir haben uns bemüht, von diesen 6 eine möglichst heterogene Zusammenstellung vorzunehmen, um möglichst breite Einblicke zu bekommen. Und das Erste, was ich Ihnen mitgebracht habe, und Sie sehen, da sind auch immer ein paar Zitate da drin, Verständnis einer Ausbildungsgarantie und ihrer Zielgruppe. Darüber habe ich mit den ExpertInnen gesprochen. Und da war übereinstimmend das Verständnis eine voll qualifizierende Berufsausbildung. Das heißt, Ausbildungsgarantie und damit ja auch sich zuständig fühlen als Jugendberufsagentur. Nicht nur für die duale, sondern auch für Schulberufsausbildung. Auch für Berufsausbildung für junge Menschen mit Behinderungen nach dem besagten § 66 Berufsbildungsgesetz. Hier habe ich noch die Handwerksordnung ernannt, sogenannten Reha-Ausbildung. Aber auch Kooperation mit regionalen Hochschulen, um auch StudienabbrecherInnen zu erreichen oder auch junge Menschen vielleicht an eine Hochschule zu vermitteln, sofern diese sich das wünschen. Also ein sehr breites Verständnis von Ausbildungsgarantie unter den von mir Befragten, die vollständige Berufsausbildung, sehr, sehr weit, inklusive Studium und Schulberufsausbildung verstanden haben. Es hat auch Konsequenzen gleich für die Förderung. Das ist ein O-Ton, also für alle jungen Menschen im Übergang Schule-Beruf fühlen sie sich zuständig und dies, Zitat, unabhängig davon, welche Schulform, welche Schulart. Und wirklich alle jungen Menschen mit einer Anschlussperspektive zu versehen. Und da kommt das, was ich eben schon vorgegriffen habe, also überwiegend richten die sich an junge Menschen zwischen 15 und unter 25 Jahren, also klassisch die Arbeitsverwaltungslogik. Aber es gibt auch in einem Fall das Vorgehen, da haben die KollegInnen sich in der Jugendberufsagentur geeinigt, wir richten uns an unter 28-Jährige. Finde ich eine gute Sache. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Aber vielleicht kommen wir ja noch dazu. Bitte? Okay, ja, mach mit. Also, ja, die sagen auch, wir nutzen einen sehr breiten Instrumentenkasten, um alle jungen Menschen im Übergang, so auch behinderte junge Menschen, Menschen mit Behinderung zu erreichen und zu vermitteln. Und auch dazu, weil sie können ja sagen, naja, die können uns ja viel erzählen, aber wenn die da gar keine Daten zu hat, habe ich ihnen einen O-Ton mitgebracht. Und haben dann nach ein paar Jahren haben wir unsere Jugendberufsagentur weiterentwickelt und haben auch den Rechtskreis vom SGB 9 aufgenommen, eben auch junge Menschen mit Behinderung. Wo es in der Tat, das war alles sehr übereinstimmend, aber wo es ein unterschiedliches Verständnis gab, war nämlich, ab wann soll die Ausbildungsgarantie gelten? Und da haben die von mir befragten ExpertInnen mir unterschiedliche Auskünfte gegeben. Es gab nämlich eine sehr starke Position, die sagte, die soll erst nach Abschluss des 18. Lebensjahres gelten. Denn, ich zitiere nochmal, also wir haben eigentlich ein großes Problem, dass jemand unter 18 gar nicht mehr, in Klammern von mir ergänzt, für eine Ausbildung gewollt ist, zum Beispiel wegen Führerschein, wegen teilweise herausfordernder Tätigkeiten, war da in dieser Jugendberufsagentur das Plädoyer dafür, wenn Ausbildungsgarantie, dann bitte erst ab 18, wenn junge Leute früher in eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme einmünden, dann soll denen ein Ausbildungsversprechen gegeben werden. Aber eine garantierte Ausbildung möchten wir erst ab 18 aus den genannten Gründen gewährleisten. Dagegen steht eine andere Auffassung, wo gesagt wird, Jugendliche bereits ab dem 11. Schulbesuchsjahr in die Ausbildungsgarantie einzubeziehen und entsprechend zu fördern, das heißt ab 16 Jahren. Da wird auch der Kopf geschüttelt. Sie sind die Kollegin von der SPD, ne? Habe ich mir richtig gemerkt. Ja. Warum schütteln Sie den Kopf? Okay. Jetzt habe ich mir mal was gemerkt. Okay. Also, das fand ich eine interessante Debatte. Ich weiß nicht, wie hier die Debatte läuft. Sie merken da in dieser Jugendberufsagentur, auch mit zur Hilfenahme des Instrumentenkastens, die das ab 18 Jahren so gesehen haben, die haben das dann auch entsprechend kommuniziert in die Landschaft, in ihre Zuständigkeiten und entsprechende Vorkehrungen getroffen und die Gegenseite gleichermaßen auch. Das können Sie also sich überlegen, können Sie sich nicht überlegen. Ach, warum? Erschrocken? Was erschreckt Sie, dass die eine Fraktion gesagt hat, erst ab 18?
Ach so. Wenn es Übergang Schule-Beruf heißt, dann muss ich ja
einsetzen, in die Schule zu entwickeln.
Ja, das wird auch in dieser Jugendberufsagentur so praktiziert. Aber da werden dann junge Menschen, die nicht in einem betrieblichen Ausbildungsplatz haben, in eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme vermittelt und ihnen dort ein Ausbildungsversprechen gegeben. Es geht ja um die Ausbildungsgarantie. Wenn Sie etwas garantieren, ja, auch die dann 16, die können dann nicht mehr in eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme vermitteln. Die müssen dann in eine Ausbildung vermitteln. Das ist schon voraussetzungsvoll. Seien Sie doch ehrlich, wie viele junge Menschen hier im Saarland, die mit 16 die Schule verlassen nach der 10. Klasse, keinen Ausbildungsplatz finden, erst in einem schulisches berufsvorbereitendes Angebot münden. Denen müssten Sie dann einen Ausbildungsplatz vermitteln. Wenn die sagen, nee, ich will nicht in die Schule. Ich will jetzt hier meine Ausbildung als Goldschmiedin machen. Und das war eben die Sorge. Ich habe immer mit den Leitungsebenen in den Jugendberufsagenturen gesprochen, dass die gesagt haben, also wenn so eine Ausbildungsgarantie kommt, jetzt ist sie ja da, aber sie ist ja nicht ausbuchstabiert, wir werden das so versuchen zu rahmen. Deshalb Hand aufs Herz. Also müssen wir jetzt nicht hier, ja, wir haben ja gleich noch die Gruppenaussprache, aber das ist schon eine Herausforderung. Aber Sie finden es nach wie vor. Ja, aber die Botschaft ist klar geworden. Ja, zu Ihnen, die Jugendberufsagentur, kommt eine Person. Ich nehme jetzt, weil gestern outete sich eine meiner Studentinnen als Goldschmiedin. Ich gedacht, toll, ja, deswegen fällt mir jetzt das Beispiel ein. Ich will Goldschmiedin werden, aber Sie haben keinen Ausbildungsplatz für die Person. Kommen die dann in eine außerbetriebliche Berufsausbildung oder was machen sie denn da? Oder beraten sie so lange, bis sie nicht mehr Goldschmiede werden? Ja, so ist es doch häufig. Ja. Gibt es dazu noch Beiträge? Können wir ja vielleicht gleich, wir haben ja, ja, ich bin da ja leider nicht dabei, merke ich gerade, weil ich dann da wohl andere Pressedienste mache, aber gut. Was gesagt wurde, war auch, wir als Jugendberufsagentur, wir müssen ein kohärentes regionales Förderangebot zur Umsetzung der Ausbildungsgarantie gewährleisten. Wir müssen den Förderdschungel abbauen, sonst wird uns das kaum gelingen, die Ausbildungsgarantie umzubauen. Ein gut abgestimmtes Konzept der vorhandenen Maßnahmen vor Ort, Abbau der Doppelstrukturen und Aufbau eines Angebots mit Klarheit in den Wegen und in der Struktur. Und dieses lange Zitat habe ich Ihnen mitgebracht, weil ich das so herrlich aus der Praxis finde. Aber die Gefahr der Doppelstruktur ist immens gegeben. Also, dass die jungen Leute ja ihr Thema an die verschiedensten Personen hintexten können. Morgens in der Schule extrem. Dann bist du mittags irgendwo auf dem Skaterplatz, da triffst du dann von der mobilen Arbeit und abends sagt dein Freund, komm, lass uns ins Jugendhaus gehen und da könntest du auch nochmal mit jemandem sprechen über dein Thema, wenn du jetzt keinen Praktikumsplatz findest. Und alle drei Personen würden nicht sagen, du, da bin ich nicht zuständig. Also, und ja, jetzt war ich nur in meinem Bereich der Jugendhilfe, bei der Agentur für Arbeit, wie gesagt. Wenn ich da jemanden hinschicke, da gibt es ja auch noch was. Noch viele ergänzende Angebote. Ich fand, das war sehr treffend formuliert, aber das heißt auch, dass man gut zusammenarbeitet, um ein solches kohärentes Fördersystem in der Region als Jugendberufsagentur zu konzipieren und aufzustellen. Und dann auch wieder bezogen auf die Ausbildungsgarantie. Wie kann denn die Jugendberufsagentur dazu beitragen, dass die Berufswünsche der Jugendlichen mit dem Fachkräftebedarf der regionalen Sozialwirtschaft gematcht wird? Und da war für mich eine überraschende Aussage, dass alle von mir Befragten sagten, wir nehmen die jungen Menschen rational abwägend wahr. Die gucken selbstverständlich, wie können sie ihre Berufswünsche unter den Bedingungen des regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes erfüllen. Zitat, die Jugendlichen sind schon orientiert, zumeist auch diejenigen, von denen wir das nicht denken. Die haben schon ein Gefühl, wo sich in der Welt etwas tut. Das heißt, aus Sicht der von mir befragten ExpertInnen war diese Problematik des Matchings gar nicht so groß, sofern es gelingt, umfassend über den regionalen Ausbildungsmarkt zu informieren, die jungen Leute, aber auch ihre Eltern. Und da haben die mir Instrumente genannt, die sie bestimmt auch kennen. Ich fand sie aber trotzdem teilweise sehr interessant. Ausbildungsmessen sind klar, aber das konsequente Betriebsbesichtigungen von der Jugendberufsagentur organisiert wurden. Mit Klassen oder Gruppen. Dass Veranstaltungen in Fußballstadien, Diskos oder Freibädern durchgeführt werden, als attraktive Orte, um jungen Menschen nicht diese Bringschuld, den jungen Menschen nicht die Hohlschuld aufzuladen, die müssen sich selbst die Infos holen, sondern sehr breit informieren über das regionale Ausbildungsplatzangebot und flächendeckend eine möglichst gute, hochwertige Berufsorientierung anzubieten mit allen Partnern unserer Region, weil das ist der Start. Es ist hier viel lebendig. Ich mache nochmal einen Punkt. Bringen Sie doch Ihre Zwischengespräche ins Plenum ein, die werden bestimmt genauso bewegt sein. Ja.
Gerne an der Stelle. Also das hat ganz unterschiedliche Punkte. Für mich ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, danke schön. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, also auch wenn jetzt die Schulen gerade nicht draufstehen, aber ich denke, das ist vielleicht Voraussetzung oder setzt man voraus. Für mich ein wichtiger Punkt sind die Eltern an der Stelle mitunter.
Ja, ja, deshalb also, da oben stehen sie.
Sie sollten nicht der Treiber allein sein, aber sie sollten durchaus informiert sein, ja. Was die Ausgangssituation betrifft. Ja.
Deshalb stehen die auch da, ja. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und da wurde sehr viel Kritisches auch geäußert. Ich weiß nicht, wie die Situation vor Ort ist, aber dass zumindest, was eine hochwertige Berufsorientierung angeht, durchaus noch viel, viel Luft da ist. Das zeigen auch die Befunde im Bundesinstitut für Berufsbildung.
Da stoßen wir auf.
Also wir bieten ja auch gezielt Elternabende zur Berufsorientierung an und auch bewusst unterschwellig, also zum Beispiel auch mit Dolmetschern, wir haben das wirklich in Muttersprachen gemacht und auch digital. Den letzten Elternabend habe ich mit Saarbrücker Team zusammen gemacht, mit der Handwerkskammer, mit Arbeitgebern, wirklich toll gemacht und wir hatten drei Eltern für das ganze Saarland.
Das ganze Saarland.
Das ganze Saarland und da wir wirklich die Handwerkskammer als ganz starken Partner dabei hatten, haben wir sogar Radiowerbung geschaltet, wir hatten die sozialen Medien gespielt und trotzdem kaum Resonanz. Und das ist dann schade.
Ja, aber vielleicht, gut, das Saarland ist jetzt nicht so groß, aber dennoch, wenn ich mir vorstelle, nein, das war ja nicht, das wäre eh nicht gemeint. Nein, die Anfahrtswege, es ging mir um die Anfahrt, also nach Erklärungen zu suchen. Die Anfahrtswege waren, wenn Sie sagen, eine Veranstaltung für das ganze Saarland.
Nein, das war eine digitale Veranstaltung.
Ja, aber digitale Veranstaltungen sind unglaublich hochschwellig. Gerade für Eltern. Das ist, also bitte ich Sie, also dass Eltern sich digital über die Ausbildungssituation für ihre Kinder informieren.
Ich habe aber auch aus eigener Betroffenheit, als ich bin selbst Mutter einer Teenager-Tochter, die jetzt in Berufsorientierung kommt und erlebe ja dann auch als Elternteil die Elternabende mit. Und da gibt es ja so diesen, ja, hallo, eine Schimpfung, bitte, hallo, das ist ein Elternabend, ja, dann bitte zwei, also weil viel mehr. Interesse habe ich da auch selbst als Elternteil leider nicht erlebt. Und das ist so das, was ich so, weil wir hatten ja früher dieses typische, der Papa ist Maurer, also wird der Sohn auch Maurer. Ne? Das war ja früher eine ganz andere Prägung. Und heute erleben wir leider, dass wir eine ganz, ganz wertvolle Arbeit auch mit den Kindern in den Schulen oder mit den Heranwachsenden, mit den Jugendlichen leisten und auch mit den Trägern, mit den Partnern. Und dann zum Teil auch leider dann, wie Sie empfehlen, meinem Kind eine Berufsausbildung, ja, das soll studieren, das soll das viel besser haben als wir. Also zum Teil auch konträre einfach Einflussnahmen erfolgen. Und man erlebt es ja selbst. Ja? Das ist das, was ich so schade finde. Ich bin da vollkommen bei Ihnen, dass wir da noch ganz, ganz viel machen müssen. Ja? Also sehe aber zum vieles auch, was wir schon machen, wie Veranstaltungen, Fußballstadien sind dieses mit dem SV Elversberg, ne? Also FCK, aber ich habe mir sagen lassen, die wären auch ganz gut. Und
Elversberg.
Und deshalb, also, genau.
Ja, das war auch der Grund, warum ich vorher so gestutzt habe bei den 18 Jahren. Weil ich denke, die Arbeit des Übergangssystems muss in der Schule schon anfangen. Und zwar in der 8. Klasse, nicht nach der 11., sondern in der 8. Klasse. Und das diskutieren wir gerade, weil wir aktuell am Aktionsplan Armutsbekämpfung arbeiten. Und ich bin sehr froh, dass wir, oder ich hoffe, dass wir diesen Punkt noch reinkriegen, dass es in den Schulen verpflichtend Elternabende gibt, schon in der 8. oder in der 9. Klasse, nicht nur mit den Eltern, sondern mit den Jobcentern, mit den Menschen aus der Jugendhilfe, wo der Übergang quasi genau dargestellt wird und wo man vor allem den Zugang zu den Daten, zu den Jugendlichen, die die Hilfe brauchen, dass der einfach so früh wie möglich da ist. Den kann ich nicht erst, wenn die 18 sind und irgendwie schon durch den Rost gefallen sind. Das
wäre ein Missverständnis.
Das wäre einfach zu spät.
Also dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Also auch dazu, was es, finde ich, das sehr gut illustriert, dass eine Jugendberufsagentur gesagt hat, also mit Schulsozialarbeit, mit Vertretern der Jugendberufsagentur, mit Klassenlehrern, mit den jungen Menschen selbst, um da schon in der 8. Klasse zu schauen, was sind deine Interessen, was gibt es, und da auch über Praktika schon den Weg zu bahnen. Darum geht's. Aber weil Sie sich jetzt nochmal so auch bezogen haben auf Ausbildungsgarantie ab 18, es geht nicht darum, junge Menschen erst dann zu vermitteln, sondern auch hier im Saarland muss politisch geklärt werden. Ab wann vermitteln Sie junge Menschen in eine außerbetriebliche Berufsausbildung? Und da hat die eine Berufsagentur gesagt, wir machen das nicht. Wir wollen nicht junge Leute, weil wir das zu schwierig sehen, die dann anschließend in Betriebe zu vermitteln, wenn die noch nicht 18 sind. Mal zwischendurch ein kleiner Hinweis. Das Durchschnittsalter der jungen Menschen beim Antritt einer Berufsausbildung ist inzwischen 20 Jahre alt. Rein statistisch belegt. Insofern, ja, wir reden hier auch über diese Jugendberufsagentur, wo konsequent mit, oh, jetzt muss die Kollegin von der SPD gehen, schade. Tut mir leid, aber schön, dass Sie da waren. Ich hätte Sie sehr bereichernd gefunden.
Ich hätte auch gerne
Jetzt habe ich den Faden verloren. Also es geht um gar nicht so viele, denn wenn das so kommt, das Durchschnittsalter nicht zustande. Aber das nochmal, also sollen alle zusammen, ja, an einem Strang ziehen, und auch als zentrale Gelingensgarantie wird hier auch O-Ton aus meiner Sicht gerade die Inanspruchnahme der Berufsberatung gesehen. Und dabei wurde aber darauf abgehoben, Berufsberatung vor dem Erwerbsleben, gibt es ja jetzt von der Bundesagentur für Arbeit, und auch Bestandteil der lebensbegleitenden Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit, und dass da mehr getan werden muss. Also dass die aktuelle Situation dringend verbesserungsbedürftig ist. Hochwertige Berufsberatung und hochwertige Berufsorientierung mit allen beteiligten Partnern, wie auch das erste Zitat, finde ich, sehr deutlich sagt. Und bei der hochwertigen Übergangsbegleitung kommt das Gleiche, nämlich eine qualitätsvollere Berufsorientierung, wurde mir von allen unisono gesagt. Da müssen wir besser werden, sowohl in der Berufsberatung als auch in der Berufsorientierung, und wir müssen stärker mit Schulsozialarbeit in allen Schulformen der allgemeinbildenden Schulen zusammenarbeiten, als Jugendberufsagentur. Wir müssen eine ganzheitliche individuelle Übergangsbegleitung basierend auf kollegialer Fallberatung in der Jugendberufsagentur realisieren und auch systematisches Bildungsmonitoring einführen, damit wir überhaupt wissen, wie viele junge Menschen denn zum Beispiel in Saarbrücken ohne einen Ausbildungsplatz geblieben sind und durch die Netze durchgefallen sind. Es sollte aber auch bedacht werden, dass junge Menschen manchmal in ihren Übergangsprozessen Suchbewegungen und Umwege machen, und diese sollten ihnen auch ermöglicht werden. Und um alle zu erreichen, findet in allen Jugendberufsagenturen, aber das habe ich auch hier in Saarbrücken gesehen, auf der Homepage, aufsuchende soziale Arbeit statt, um wirklich alle jungen Menschen zu erreichen. Und ein Punkt, den ich auch sehr wichtig fand, wo auch erstaunlicherweise viel Aktivität reingegangen ist, was noch wichtig ist, ist der Weg. Also eine Agentur unter einem Dach, dass es hier kurze Wege gibt für die Jugendlichen in einem niederschwelligen Haus, sage ich mal Jugendförderung, Jugendhaus mit Jugendtreff, da sind die Leute cool, das ist kein Amt, kein Jugendamt, kein Sozialamt, keine Agentur für Arbeit. Eine Jugendberufsagentur hat da sogar mit Jugendlichen einen sehr aufwendigen Workshop gestaltet, um den entsprechenden Empfangsbereich und Aufenthaltsbereiche sehr aufwendig jugendgerecht zu gestalten. Fand ich sehr imposant und überzeugend. Aber auch Aktivitäten für einen erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung wollen die Jugendberufsagenturen unter der großen Überschrift Ausbildungsgarantie leisten. Das heißt, umfassend assistierte Berufsausbildung anbieten, dann begleiten wir ihn durch die Ausbildung und lassen ihn dann nicht allein. Es wurde auch die assistierte Berufsausbildung für Schulberufsausbildung gefordert. Und ich kann Ihnen noch sagen, es gab in der Tat einige Berufsagenturen, die Folgendes gesagt haben: Wir haben mit unseren Netzwerkpartnern ein eigenes ASA-Programm, was so wie ASA ist, aber nicht durch die BA, also die Bundesagentur für Arbeit, finanziert wird, für die Schulberufsausbildung. Alles möglich in einer Jugendberufsagentur, wenn die Leute sich entsprechend, die dort tätigen Menschen entsprechend zusammenraufen. Ich mache an der Stelle noch mal einen kurzen Punkt, bevor ich dann, da ist, ich würde ganz gerne noch ergänzen, es passt jetzt auch ganz gut noch zu dem vorhergehenden beides. Also die Frage ist ja immer, ich würde eine Lanze brechen, nochmal für die Zugänger zu den Menschen, wohin so die Situation, dass Eltern nicht kommen und so weiter, kennen ja auch alle Schulen. Und es gibt gerade in dieser übergreifenden Zusammenarbeit natürlich hervorragende Zugänge, tatsächlich auch zu Menschen zu kommen, für die solche Angebote so hochschwellig sind, ja, und die anzusprechen, ob das jetzt im Bereich der Gemeinwesenarbeit ist, ob das in anderen Institutionen und Einrichtungen ist. Und da sind Sie ja jetzt auch nochmal, haben Sie nochmal drauf abgehoben, also die Frage der D-Strukturen und des Angebots, was sozusagen zielgruppenspezifisch auch nochmal attraktiv ist und wo Hemmungen und vielleicht auch so Scham erleben möglichst gering gehalten werden kann. also hier in diesem Interview von Person I, wo ja nochmal das ganze Spektrum aufgeklappt wird, Schulsozialarbeit, VertreterInnen der Jugendberufsagentur, KlassenlehrerInnen mit den jungen Menschen, da ist auch Elternarbeit mit drin. Das kommt jetzt nur in dem Interview nicht so raus. Aber genau diese Frage der Geh- und Komm-Strukturen ist dabei sehr zentral. Ja. Damit komme ich zu den Gelingensbedingungen. Wie klappt das denn, so in dem umfassenden Sinne eine Ausbildungsgarantie umzusetzen? Die Hilfen sollten wie aus einer Hand rechtskreisübergreifend gestaltet sein. Und eben auch, das wurde interessanterweise in allen Interviews betont, auf Augenhöhe. Auch da wieder ein Zitat. Und das ist es, dass wir gemeinsam auf Augenhöhe zusammenarbeiten, dann fällt der Name der Berufsagentur, und uns einfach mal im ersten Moment von dem Rechtskreis trennen. Dass wir uns in die jungen Menschen und deren Eltern oder Großeltern hineinversetzen, und dass wir ihr Anliegen aufgreifen. Es hatte mich auch überrascht, dass sogar im Interview dass die Großeltern genannt wurden. Es ist ein unglaublich, das ist auch eine sehr engagierte Jugendberufsagentur, unglaublich großes, weites Verständnis. Und was eben auch Eltern, sogar Großeltern mit einbezieht, aber auch diese Augenhöhe so betont. Und ich denke, die meisten hier im Raum wissen, dass die Augenhöhe auch deshalb so betont wird, weil die Arbeitsverwaltung über die meisten Mittel verfügt, aber auch die strengsten standardisierten Vorgaben aus Nürnberg her hat und dadurch viele Jugendberufsagenturen diese Augenhöhe vermissen. Ja? Aber die ich interviewt habe, da war das gewährleistet, dass diese drei Behörden auf Augenhöhe in ihrer Selbstdarstellung zusammenarbeiten. Ich habe da ja nicht teilnehmend geforscht, aber auch so Sachen, die sitzen auf einem Flur alle zusammen und können sich permanent abstimmen, begegnen sich auch in die Kaffeepause. Man muss ja auch, um auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, die Abläufe kennen, ein gemeinsames Fallverständnis haben. Um dann auch, uns ist es wichtig, als Organisation nach draußen gemeinschaftlich aufzutreten, dass man weiß, egal wer hier hinkommt, hier wird mir geholfen. Also das ist uns ganz wichtig. Und Leistungen aus einem Guss, zumindest der Jugendliche, muss nicht merken, welcher Rechtskreis dahinter steht. Ein sehr bemerkenswertes Vorgehen in diesen Jugendberufsagenturen. Der zweite wichtige Gelingensfaktor ist, dass sie in kollegialer Fallberatung sich üben, damit sie multiperspektivisch, das sind ja unterschiedliche Kompetenzen, die da auch zusammenkommen, unterschiedliche Erfahrungen, Abläufe, Rechtskreis zusammenarbeiten können, um individuelle flexible Hilfen zu gewährleisten. Und in einem Fall, da wurde das sogar so weit geknüpft, als ich dann mich erkundigte, wie machen Sie das denn? Es wird kollegiale Fallberatung geben zwischen nur zwei Rechtskreisen. Es wird kollegiale Fallberatung vielleicht mal mit drei Rechtskreisen geben. Es wird vielleicht aber auch mal eine geben, wo man Netzwerkpartner einbezieht. Oder wo vielleicht, weil er sich in einer außerbetrieblichen Maßnahme befindet, auch der Träger beteiligt. Ich glaube, das kann man gar nicht so festlegen, das ergibt sich aus dem Einzelfall heraus. Das war für mich auch eine sehr neue Erkenntnis. Aber die kollegialen Fallberatungen sind dringend nötig, um ein rechtskreisübergreifendes gemeinsames Fallverständnis zu entwickeln und sich da anzunähern. Ich weiß selbst, dass es schwierig ist, wenn Menschen mit so unterschiedlichen Berufserfahrungen zusammenarbeiten sollen. Aber in diesen von mir Befragten ist es gelungen und denen gelingt es dann auch, individualisierte, flexible Hilfen zu ermöglichen. Und was das A und O ist, Auf- und Ausbau von Kooperationsbeziehungen bzw. Netzwerken, Ich konnte bei Ihrer Begrüßung leider gar nicht so schnell mitvollziehen, wer heute da ist. Ich hoffe, auch Betriebe oder Arbeitgebervertretungen, das sind die wichtigsten in der dualen Berufsausbildung oder Kammern. Ja, also gut ausgebaute Netzwerke mit allgemeinen und berufsbildenden Schulen, Kammern, Arbeitgebervertretungen von Handwerk und Industrie, Betrieben, auch der Sozialwirtschaft und dem öffentlichen Dienst, mit Ausländerbehörden sowie der stationären ambulanten Jugendhilfe, sowie teilweise auch der Jugendgerichtshilfe, Familiengerichten, wenn es um junge Menschen mit Kindeswohlgefährdung geht, und auch der Freiwilligen Feuerwehr, um junge Menschen und ihre Eltern zu finden und zu adressieren. Die Freiwillige Feuerwehr wurde besonders im ländlichen Raum genannt, das können Sie sich denken, war aber auch für mich als Großstadtkind eine interessante Information. Partizipation junger Menschen auf allen Ebenen der Jugendberufsagentur, ganz entscheidend, und da habe ich Ihnen eigentlich nur einen O-Ton mitgebracht, der das so deutlich macht, warum diese Mitwirkung der jungen Menschen im Sinne von Mitbestimmung so wichtig ist. Also die Frage hat uns schon beschäftigt, wie können wir die jungen Menschen an der Entwicklung der Jugendberufsagentur beteiligen, um zu wissen, was sie wirklich brauchen. Da sitzen immer die alten Sozialpädagogen, die Mitarbeiter von, MitarbeiterInnen von Jobcenter, Agentur für Arbeit, die meinen, sie wüssten, was die jungen Menschen brauchen. Und wir wollen da auch die jungen Menschen einbeziehen. Fand ich sehr auf den Punkt gebracht. Ja? Aber die Formate, kann ich Ihnen auch sagen, sind noch unklar. Da gilt es noch, kreativ zu sein. Vielleicht kommen da ja kreative Impulse aus dem Saarland. Weil das in der Tat, klar, die einen, die haben zumindest ihr Haus schon so gestaltet, dass da junge Leute gerne hinkommen im Sinne von Jugendhaus, sich dort aufhalten, dann ist das schon mal niederschwelliger, da auch mitzuwirken. Da muss man in der Tat sehr kreativ sein. Ich komme damit zum Fazit. Jugendberufsagentur, ich denke, das ist deutlich geworden, als bedeutsame Akteurin bei der Umsetzung einer Ausbildungsgarantie. Also die Jugendberufsagentur ist irgendwie wie die Drehscheibe, in der in einer Kommune alle sozialpolitischen Aktivitäten im Übergang Schulberuf zusammenfließen und dann kooperativ umgesetzt. Die Jugendberufsagentur kann durch die Gewährleistung der Ausbildungsgarantie auch zur kommunalen Daseinsvorsorge beitragen, denn das ist ja das Motto der Jugendberufsagenturen: keiner soll verloren gehen, alle werden gebraucht. So gesehen ist auch die Jugendberufsagentur aktiv beteiligt, zur Fachkräftesicherung in der Region beizutragen. Auch an kommunaler Strukturentwicklung, insbesondere in ostdeutschen Bundesländern. Ich habe dort mit Menschen gesprochen, die haben gesagt, wir müssen jeden jungen Menschen in der Region halten. In Ostdeutschland sind die Alterszusammensetzung der Kommunen so besorgniserregend, dass die gesagt haben, schon allein deshalb, das war für uns die Triebfeder, die Jugendberufsagentur, so stark zu machen. Wir müssen um jeden jungen Mann und jede Frau und jede andere Person kämpfen, dass sie bei uns bleibt. Als Westdeutsche hat mich das sehr berührt, auch da diese Motivlage nochmal so deutlich zu erfahren. Aber auch, dass die Jugendberufsagentur mit ihrer besonderen Expertise nicht nur im Übergang Schule-Beruf, sondern auch generell in Quartieren, in Gremien zu Quartiersmanagement, Schulentwicklung sowie Stadt- bzw. Regionalentwicklung mitwirken soll. Es geht nicht immer nur um Teilhabe am Arbeitsleben, sondern manchmal auch um Teilhabe am Leben und eben an solchen, an sozialen Geschicken, die sich hier in der Stadtentwicklung vielleicht ganz besonders herauskristallisieren sollten. Also mit anderen Worten wurde zumindest in den 6 Interviews, die ich geführt habe, der Jugendberufsagentur eine ganz, ganz zentrale Rolle, auch in der Kommunalpolitik, zugeschrieben und bei der Garantie, einer Ausbildungsgarantie allemal. Deshalb hoffe ich, dass ich mit meinen hier Ausführungen mit dazu beitragen kann, dass hier, es geht immer um besser werden, vielleicht sind sie schon gut, aber vielleicht habe ich Ihnen auch einzelne Ideen gebracht, wie sie noch besser werden könnten. Und in dem Sinne sage ich Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Die will ich, ich habe mir Eltern notiert. Da müssen wir noch mal nachgehen. Das ist sicherlich berechtigt. Sie sind darauf eingegangen, aber Ihre kritischen Hinweise wurden da nicht thematisiert. Und sind mir auch in dieser sehr kritischen Grundstimmung noch nicht über die Füße gesprungen. Müssen mal gucken, in welchen Sozialräumen und.
Genau, also nochmal zur Wiederholung. Das Problem sind ja nicht die Kinder, die wir erreichen oder auch die, sondern wirklich hier zu gucken, dass wirklich keiner durchs Netz fällt und dann auch auf die Eltern zuzugehen und hier ins Boot zu holen, wo wir sagen, hier ist es auch zwingend notwendig. Ja. Und nicht nur die Eltern, Großeltern, hatten Sie ja vorhin schon erlebt, und was wir auch erleben, sind auch Partner. Also ob es die beste Freundin ist, ob es der Freund ist, also wirklich hier diese ja, meinungsbildende Gruppe einfach mit einzubeziehen.
Wir hatten jetzt noch 2 Wortmeldungen frei.
Sehr gut.
Frau Klein-Neibach, ich mache es noch an Sie. Und,
wenn wir mal fragen. Ja, gerne, gerne. Wir waren die ganze Zeit bei Fragen. Ihr hättet ja auch einen darf.
Nein, ich weiß, wenn Sie fertig sind.
Ja, ja, ich bin fertig. Ich habe nur einen wichtigen Hinweis noch vergessen. Das ist mir eben eingefallen. Aber machen Sie erst Ihre Fragen am Vorrang.
Ja, ich würde gern anknüpfend an der Frage, die Sie aufgeworfen haben, Sie müssen im Saarland die Entscheidung treffen, ab welchem Alter soll eine Ausbildungsgarantie gelten. Wir haben ja hier im Saarland die Situation, dass wir einen deutlichen Überhang an offenen Ausbildungsplätzen haben im Verhältnis zu Bewerbern und Bewerberinnen, was ja dazu führt, dass wir jetzt den Faktor Marktbenachteiligung im Saarland gar nicht haben, zumindest formal, wenn wir auf die Kriterien der Ausbildungsgarantie schauen und was sich ja dann auch auswirkt auf die Verpflichtung, überbetriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Könnten Sie dazu vielleicht noch, darauf noch kurz eingehen, was das aus Ihrer Sicht bedeutet?
Das wird ja häufig auch angeführt. Also deshalb habe ich hier nochmal das Gesetz mitgebracht, dass ich da nochmal drauf gucke mit Ihnen, wo ja ausdrücklich steht, Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit, die Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung auch mit ausbildungsfördernden Leistungen nicht zu erwarten ist. Ich weiß, dass in vielen Kommunen gesagt wird, wir haben ja einen deutlichen Überschuss an Ausbildungsplätzen. Aber die Frage ist ja, sind das die von den jungen Menschen gewünschten Ausbildungsplätze? Und da ist wieder diese Grundsatzspannung zwischen den Interessen der Betriebe und den Interessen der jungen Menschen. Da steht erstmal nur, die haben sich bemüht, die Agentur für Arbeit hat sich bemüht, aber in der jeweiligen Region konnte kein Ausbildungsplatz gefunden werden. Ich bringe nochmal das Beispiel der Goldschmiede. Und ich will auf ein Bundesverfassungsgerichtsurteil aus 1980 hinweisen, wo damals das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, auch bei der marktwirtschaftlichen Zugangssteuerung einer Berufsausbildung muss sichergestellt werden, dass ein auswahlfähiges Ausbildungsplatzangebot vorhanden ist. Und das ist nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1980 gegeben, wenn wir auf eine Ausbildungsplatzbewerbung, auf 100 Ausbildungsplatzbewerbungen 112 offene Ausbildungsplätze haben. Haben Sie die? Also der Gedanke ist hier nicht gelöst. Das ist es. Aber Sie haben auf 100 Bewerbungen 112 offene Ausbildungsplätze. Dann würden Sie das auf jeden Fall erfüllen. Aber dann kommt genau was, wenn die jungen Menschen sich für einen Beruf entschieden haben, wo es hier bei Ihnen keinen Ausbildungsplatz gibt. Was machen Sie dann?
Vielleicht ganz kurz, wir haben noch aktuell habe ich drei Wortmeldungen noch vorgemerkt, aber dann würde ich auch so ein bisschen versuchen zusammenzufassen, was wir noch Zeit haben.
Das ist genau diese Spannung.
Ja.
Beraten Sie dann so lange, bis die vermittelt werden? Oder sagen Sie, okay, wir bieten außerbetriebliche Ausbildungsplätze? Aber erst die Leute.
Ich könnte jetzt direkt auch dazu was sagen, aber ich wollte doch mal zurück, das Thema der Eltern. Einmal das Digitale, das ist sehr hochschwellig, das stimmt, aber auch, ich bin BBVE, wir sind ab der 8. Klasse an den Schulen unterwegs. Wir sind mit den Elternabenden und wenn ich an meine 9. Klasse denke, ich habe angekündigt, hier kommt die Berufsberatung, ich möchte gerne auch die Eltern ins Boot nehmen, dann waren vielleicht im besten Fall 8 Eltern da aus einer Klasse mit 25, 27 Schülern, im schlechtesten Fall gar keiner, beziehungsweise 2, 3. Also auch da erreichen wir kaum Eltern. Und wenn ich dann sehe, meine Erfolge stattdessen bei jungen Menschen, wo die Eltern sich mit einklinken, wenn der junge Mensch das gestattet, da kommen Ausbildungen raus. Also die Eltern sind ein ganz wichtiger Punkt, aber natürlich immer noch schwer zu erreichen, leider.
Danke. Ich mache nochmal ein Ausrufezeichen.
Ja, ich wollte auch gerne nochmal zur Ausbildungsgarantie sagen, dass das ist ja leider ziemlich genau definiert, wann in einer Region eine Unterversorgung ist. Da gibt es ja Zusatzkapitel, wo das genau beschrieben ist. Und das gesamte Saarland fällt da nicht darunter. Jetzt haben wir letzte Woche einen Austausch, ich komme aus der Dagmar-Hertel-Arbeitskammer in Saarbrücken. Wir hatten im Saarland, wir hatten in der letzten Woche einen Austausch mit den Bremern, dort gibt es auch eine Arbeitnehmerkammer. Die fallen da drunter. Und dann hat die Kollegin beschrieben, dass es auch bei denen überhaupt nicht trivial ist, außerbetriebliche Ausbildungsplätze zu, dass dort entstehen. Die hatten bisher 120 außerbetriebliche Ausbildungsplätze aus dem ESF gefördert, die jetzt wegfallen. Es entstehen jetzt durch die Ausbildungsgarantie insgesamt 29 neue außerbetriebliche Ausbildungsplätze. Bloß, da muss man hingucken, wo welche entstehen, nämlich im Bereich SGB 3. Entstehen 30 außerbetriebliche Ausbildungsplätze. Im Bereich SGB II fällt sogar einer weg, weil die Finanzierung nicht da ist. Das, denke ich, ist das große Problem. Deswegen haben wir also für die Arbeitskammer im Saarland formuliert und in Bremen haben sie sowas, einen Umlagefonds von Unternehmen für den Betrieb, für Ausbildung. Dort werden erstens mal diese Zusatzmaßnahmen bei der Flankieren zur assistierten Ausbildung finanziert, aber es werden auch außerbetriebliche Ausbildungsplätze finanziert. Das haben Sie jetzt in Bremen, das ist noch auf sehr wackeligen Füßen, aber wir stellen uns das für das Saarland auch vor, und zwar genau aus dem Grund, dass die Ausbildungsgarantie bei uns vollkommen ins Leere läuft. Und ich hätte jetzt, falls Sie noch irgendwelche Ideen zur Finanzierung hätten, das wäre jetzt so meine Frage.
Ja, dazu habe ich leider nicht geforscht, aber wenn ich auf meine Expertinnen-Interviews gucke, würde ich immer sagen, die KollegInnen der Jugendberufsagentur sollten kreativ voranschreiten.
Also ich muss die ganze Zeit
deinen ganzen Vortrag, das hat nichts mit ihrem Vortrag zu tun, auch nicht mit den Inhalten, immer an das Teil-Körbchen-Prinzip denken. Die Teilgänge sind die Jugendlichen, die werden so lange geknetet, geformt, gezogen, gedrückt, geschnitten, bis sie in das Förmchen passen. Und die Förmchen werden natürlich vorgegeben auch von den Arbeitgebern, von den Kammern. Und es wäre natürlich auch mal ganz spannend zu gucken, kann man an den Förmchen was ändern. Ich nenne ein Beispiel. Ich kenne, weil mein Sohn in dem Alter ist und auch diese Ausbildung macht, ganz viele Jugendliche, die würden gerne Erzieherinnen und Erzieher lernen. Die sagen aber, ich mache es nicht, weil ich werde scheitern, weil ich dieses Fachhochschulniveau nicht erreiche. Ne? Mir ist Mathe zu schwer, mir ist Deutsch zu schwer, mir ist Englisch zu schwer. Deswegen entscheiden die sich nicht für diesen Beruf. Dümpeln irgendwo auf irgendwelchen Schulen rum, wo sie sich durchschmuggeln, bis sie endlich wissen, was können sie machen. Und es gab mal eine Zeit, da war es eben nicht verpflichtend, dass man die Fachhochschulreife miterwirbt, sondern dann konnte man die praktische Ausbildung zum Erzieher machen, was auch in den Kitas gebraucht wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, da brauchen wir Praktiker, die dort arbeiten. Die sollen möglichst auch dort bleiben und nicht Leute, die auch die Fachhochschulreife miterwerben und eventuell sich nach der Ausbildung für ein Studium entscheiden. Also das wäre wirklich ein Wunsch, dass man vielleicht auch diese Perspektive mal reinbringt, dass wir an den Körbchen auch mal arbeiten und nicht nur an den Teilgängen. Weil an denen fummeln immer mehr Leute rum. Ich muss es ganz ehrlich sagen, es ist mir, hat mir Kraft.
Ich hoffe nicht, dass ich den Eindruck erweckt habe, dass ich irgendwelche jungen Menschen in irgendwelche Förmchen pressen will. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Aber ich stimme Ihnen zu, was die Schulberufsausbildung angeht, da gilt es sehr viel zu verändern. Da sind die Zugangsvoraussetzungen schlichterdings zu hoch. Oder Sie machen es wie die eine Jugendberufsagentur und schaffen es mit ihren NetzwerkpartnerInnen für diejenigen, die eine ErzieherInnenausbildung machen wollen, ASA zu finanzieren. Wäre ja auch eine Option, weil es so schwer ist, Ausbildungsordnungen zu verändern. Und gerade im schulischen Bereich, aber absolute Zustimmung.
Gerne möchte ich da einmal eingreifen, auch da nochmal einen Impuls setzen, weil ich glaube, die Bildungslandschaft mit den jeweiligen Berufsfeldern, die wir anbieten in Deutschland, ist sehr, sehr groß. Und weil Sie nun gerade dieses explizite Beispiel genannt haben, der Erzieher und Erzieher, kann ich Ihnen zwei Alternativausbildungen anbieten oder präsentieren, die Sie vielleicht dann auch mit Ihrer Agentur vermitteln könnten. Das sind dann bestimmte Assistenzberufe beispielsweise im Kindergartenbereich oder im erzieherischen Bereich. Also ich glaube auch, es gibt viele Formen, wir müssen die Formen, glaube ich, nicht ummodellieren, sondern wir müssen uns einfach bewusst werden, wie viele Förmchen wir im Schrank haben. Und es ist eben für Sie natürlich eine gewisse Herausforderung, genauso wie für uns als Schulen, diese Förmchen jeweils den individuellen Bedürfnissen der Schüler oder der jeweiligen Bewerber anzupassen. Ich glaube, es gibt ein großes Problem zwischen dem gesellschaftlichen Anspruch, dass wir eine Leistungsgesellschaft darstellen mit qualitativ hochwertigen, gerade in der Erzieherausbildung, mit hochwertigen Erzieherinnen und Erziehern. Und ja, wie gesagt, dann den Bedarf der Schülerinnen und Schüler nachzukommen, eben mit einem gesenkten Niveau solche von der Gesellschaft aber geforderten, hochwertigen Erwartungen decken zu können. Das geht nicht. Da muss man eben sehen, der Schüler hat dieses und dieses Bildungsniveau und aus dem Grunde ist es ihm eben möglich, in diesem Tableau der Berufe eine Selbstverwirklichung zu finden. Es kann eben nicht sein, dass eben jeder Schüler, jede Schülerin, wir können sie fördern, wir können sie fordern in dem Fall, unterstützen, aber es wird nicht so sein, dass wir für alle Schülerinnen und Schüler höchste Niveaustufen, was die Berufsausbildung angeht, anbieten werden können. Das ist unrealistisch.
Ich weiß, mit der Zeit, mir ist es doch nochmal ein Anliegen, darauf zu reagieren, weil das auch ein Thema berührt, zu dem ich sehr viel forsche, nämlich die Frage der Stigmatisierung von Schülerinnen und Schülern. Und was da als Botschaft für mich rüberkam, war, dass da junge Menschen sind, die sich etwas nicht zutrauen. Nicht, weil sie die Bildungsvoraussetzungen nicht haben. Und ich glaube, Sie haben uns freundlicherweise einen kleinen Einblick in die Praxis gegeben. Wenn junge Menschen Erzieher, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, oder Erzieherin werden wollen und sich das nicht zutrauen, würde ich auf Spurensuche gehen, warum trauen sie sich das nicht zu und mit Hilfen flankieren, dass sie ihr Ziel erreichen können. Aber ich würde sie auf keinen Fall abkühlen in ihrem Berufswunsch und auf Assistenzberufe vermitteln. Weil da werden sie über kurz oder lang abbrechen. Das ist die weite Erfahrung der Berufsbildungsforschung. Aber ich denke in der Praxis, deshalb danke, dass Sie in dieser Offenheit und vertrauensvollen Art das auch gesagt haben. In der Praxis sieht es leider auch so aus, auch in die Vermittlung in die 66er-Berufe für Menschen mit Behinderung. Ich habe Studierende, die Sonderschulen besucht haben, die an irgendwelchen Stellen fitte SozialpädagogInnen getroffen haben und die dann bei uns studieren, die sich aber während des gesamten Studiums mit diesem Defizit-Label rumschlagen und nicht wissen, was sie machen sollen. Ich weiß, ich habe Sie jetzt...
Sie haben mich missverstanden dort. Es gibt ja die Transparenz und die bildungsfähige Aufstockung sozusagen. Sie können ja aus den Assistenzberufen mit dem jeweiligen Bildungsgang, den Sie dann erreicht haben, aufbauen. Es gibt den zweiten Bildungsweg. Ich selbst bin ein enormer Vertreter, weil ich persönlich diese Sache gemacht habe. Jetzt will ich nicht in meine persönliche Geschichte hineingehen, aber ich habe einen zweiten Bildungsweg eben dann auch besucht und habe dadurch dann auch eben das Studium gefunden. Und das ist keine Stigmatisierung. Wir müssen die Schülerinnen und Schüler dort abholen, wo ihr Bildungsniveau ist. Und das muss den Schülern klar sein.
Aber wer bestimmt das Bildungsniveau? Also jetzt müssen wir...
Ja, die Leistung der Schulen. Die Leistung der Schulen eben doch ein Bereich aus.
Das lohnt eine zweite Tagung. Können Sie mich gerne wieder einladen? Ich bin da sehr. Nein, okay.